Der AZ und Radio Argovia Rampentag. Gespräche, die bewegen.
Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute Abend hier im Restaurant Rampe. Namen von Radio Argovia, von der Aargauer Zeitung, zum zweiten Rampentag dieses Jahr. Wir haben einen speziellen Gast, den ich auch ganz herzlich begrüße. Es ist Thomas Buchli, Meteorologe und Fernsehmoderator, kurz vor dem Ende von seiner Karriere. Ganz herzlich willkommen, Thomas Buchli. Kommen wir bei uns, ihr könnt Platz nehmen. Wir werden ein Gespräch führen. Wir haben auch noch einen Überraschungsgast, der dann noch dazukommt.
Ah, ich
sehe. Genau. Wo Sie vielleicht noch nicht wissen, wer es ist. Sie sicher auch noch nicht. Wir werden es sehen. Gegen den Schluss haben Sie die Möglichkeit, den beiden Gästen natürlich eine Frage zu stellen. Eine ganz einfache Frage, Thomas Buchli. Und gleichzeitig ein bisschen schwierige und ein bisschen philosophische. Gutes Wetter oder schlechtes Wetter? Was ist jetzt für Sie gutes Wetter? Ist es, wenn es sonnig ist? Oder ist es, wenn es so ist, wie Sie es vorausgesagt haben?
Das einmal ganz sicher. So wie ich es vorausgesagt habe, wenn sich das Wetter also an die Prognose hält, ist das natürlich sehr gutes Wetter. Aber andererseits ist es eigentlich die Natur, die entscheidet, ob das Wetter gut oder schlecht ist. Das lernt man natürlich dann mit der Zeit auch kennen, weil ja, wenn man so ein bisschen mit Privatradios zu hat, ist es meistens so, dass natürlich nur der, wenn die Sonne scheint, das Wetter schön ist. Sobald es irgendein kleines Wölkchen noch am Himmel hat, ist das ja schon bereits eine Störung. Aber von dem her gesehen, möchte ich auch gleichzeitig sagen, eigentlich liegt es nicht an uns zu werten. Vor allem, wenn man natürlich dann jetzt nicht von der Natur her dringend Wasser will brauchen oder so, dann geht es darum, dass wir innen, im Publikum, überlassen, zu entscheiden, ob das für euch gut oder schlecht ist. Und nicht an uns.
Aber gleich, wenn Sie vor der Kamera stehen, nachher, jetzt vielleicht morgen wieder, und sagen, ja, jetzt kommt drei Tage schiffen. Das macht schon nicht so Spass, oder?
Also das sage ich sowieso nicht.
Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt ein bisschen, wir erwarten drei Tage Regen und es kommt ein Tief vom Westen, oder?
Also jetzt ist es natürlich so, dass wenn es jetzt kommt, regnen, nachdem dass es jetzt auch heute eigentlich wenig gegeben hat, ist es tatsächlich langsam angebracht, dass es kommt. Und von dem her gesehen, darf ich mir dann vielleicht auch erlauben, so ein bisschen einen positiven Approach hinzubringen, dass es jetzt mal drei Tage nass ist. Auch wenn das vielleicht nicht unbedingt allen passt. Aber ich glaube, das darf man auch so akzentuiert dann mitteilen. Also, gleichzeitig ist es natürlich dann wieder schwierig. Dann kommen da irgendwelche Viertige wieder, oder? Alle Leute warten dann wieder darauf, dass sie rausgehen können. Und darum bin ich einer, der praktisch nie wartet. Ich überlasse wirklich den anderen.
Aber es ist schon ein bisschen ein Erwartungsdruck. Also, Pfingsten auf, es sollte schön sein, oder? Spüren Sie es nicht?
Schaut, das Wetter macht das, was es will, beziehungsweise eben, was die Prognose sagt. Und die Erwartungshaltung der Leute, ist ja klar, interessiert eigentlich nicht, beziehungsweise es ist eigentlich eher, es geht eigentlich darum, dass sie sich ein bisschen nach dem Wetter richten tun. Und ich schaue hier so ein bisschen in die Runde und finde, das sind, glaube ich, alles Leute, die tatsächlich auch mit dem umgehen können. Von dort her gesehen, kein Problem.
Können wir beruhigt sein, oder? Vielleicht ganz nochmal eine einfache Frage. Passiert es Ihnen auch mal, dass Sie beim Wandern vom Gewitter überrascht werden, wirklich verschiffen und sagen, ja, das hätte ich doch eigentlich müssen wissen? Oder passiert das nie?
Ja, also nie ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich kann natürlich ein bisschen abschätzen, ob das Risiko oder die Chance, was immer, besteht für das oder für dieses. Und ich bin auch einer, der, wenn wir gehen wandern, und das machen wir relativ viel, immer wirklich das ganze Karsumpel mitnimmt. Das ist fast ein bisschen manisch, manchmal. Aber trotzdem, ich sage mir einfach, wenn ich in die Berge gehe, dann habe ich meine Sachen dabei. Es gibt genug schlechte Beispiele, die dann in den Medien kommen, die dann das nicht so haben. Und selbstverständlich gibt es Situationen, weniger jetzt in der Freizeit als solches, sondern wenn so halb privat oder halbgeschäftlich angefragt wird für so ein Event, oder? Und das vielleicht in einem Sommer, wo es noch so eine gewitterträchtige Lage ist. Und das ist mir auch schon mal passiert, dass ich also an einem Open-Air-Kino war und dann ist die Organisation gekommen und hat gesagt, ja, kommt es noch gewittern, oder? Und dann habe ich da alles versucht. Damals waren wir noch nicht ganz so vernetzt gewesen, inklusive natürlich ein bisschen Finger aufzuheben. Und dann habe ich gesagt, es geht südlich durch. Etwa 10 Minuten später hat es so geschifft. Und das hat man dann natürlich, ja, das ist dann blöd, oder? Aber das kann passieren.
Wenn Sie gehen laufen, was ist jetzt die beste Wetter-App? Sie müssen das SRF Meteo sagen, aber die von der Landi ist schon nicht so schlecht, oder?
Also die, wichtig ist, dass Sie nicht nur eine Wetter-App anschauen, sondern dass sie mehrere Wetter-Apps anschauen. Weil Wetter basiert auf Modellen. Modelle sind Berechnungen. Die haben natürlich ihre Unsicherheiten. Vielleicht können wir ja noch vertieft auf das reden. Und wenn Sie verschiedene Wetter-Apps nennen, dann sind die in der Regel von verschiedenen Modellen. Das heisst, Sie sehen ein bisschen die Spannweite, die möglich ist. Wenn also alle Apps mehr oder weniger das Gleiche zeigen, dann können Sie mehr oder weniger auch davon ausgehen, dass es so kommt. Wenn hingegen unterschiedliche Darbietungen gemacht wären da in Sachen Wölkli und Regen und so weiter, dann heisst es einfach vorsichtig sein und vielleicht den Himmel auch noch ein bisschen speziell anzuschauen oder eben sich vielleicht auf das können vorbereiten, dass es etwas passieren könnte. Wobei das in der Regel auch nicht innerhalb von wenigen Stunden passiert, außer bei Gewitter. Aber Gewitter wissen wir alle, da haben wir noch nie Griff. Da müssen wir noch mal ein paar Jahrzehnte arbeiten, bis wir dann so weit sind.
Was ist eigentlich die einfachste Wetterlage zum Voraussagen, was Ihnen am liebsten ist oder vielleicht auch langweilig?
Also für mich gibt es nicht die liebste Wetterlage, außer ich bin im Seetal aufgewachsen. Und das ist fast ein bisschen ähnlich wie hier. Wir haben auch viel Nebel. Und ich liebe Nebel. Ich liebe wirklich Nebel. Und vielleicht haben Sie das schon mal gemerkt, dass ich ab und zu immer so schöne Bilder bekomme vom Publikum, so mit Nebelbildern in verschiedenen Variationen, die ich ganz genüsslich dann noch zeigen. Aber sonst ist es so, dass natürlich, ich sage jetzt mal, die letzten Tage oder gar Wochen da von dem April sind es nicht wahnsinnige Bauern gewesen. Weil uns geht das Thema aus, oder? Irgendwann.
Es ist einfach warm und trocken.
Ja, und dann sind wir auch wieder froh, wenn das Wetter ein bisschen etwas bietet.
Wir haben einen Artikel geschrieben, so trocken wie noch nie, oder? So wenig Regen wie noch nie, Zahrau, Zofingen. Was sagen Sie? Ja, die Medien sollen nicht übertreiben, oder ist es tatsächlich etwas, wo man sich ein bisschen Gedanken machen muss?
Also einerseits ist es ein Fakt, natürlich. Also von dem her ist das jetzt mit langjährigen Messungen, also zum Teil ist sie ja wirklich einer von den trocknigsten oder sogar stellenweise trocknigsten April gewesen, seit Messbeginn. Also zum Teil geht es zurück bis 1864. Wir haben natürlich durch das auch sehr hohe Temperaturen gehabt, also zum Teil auch im Rekordbereich. Und jetzt stellt sich eben die Frage, was ist jetzt? Nehmen wir an, Sie reden vom Klima und Klimawandel. Jetzt ist es so, dass die Zirkulation selber, Hochdruckgebiet, Tiefdruckgebiet und so, die sind von der Klimaforschung eigentlich noch nicht so klar erkannt, in welcher Form sie sich verändern würden oder verändern tun, basierend auf der globalen Erwärmung. Dass sich irgendetwas ändert, ist an sich zu erwarten. Aber das Problem bei uns Leuten ist ja immer, wir haben ja, sie nicht, aber die anderen, immer sehr gerne einfache Wenn-Dann-Beziehungen. Oder? Das habe ich jetzt übrigens auch auf der Heefahrt wieder gesehen, also ab und zu ein Stau, oder? Und da gibt es Leute, die sagen, wenn ich hupe, dann fahrt er vorder. Und wir wissen, das funktioniert in dieser Art natürlich nicht immer, oder? Und das ist beim Wetter und beim Klima eben auch ein bisschen schwierig. Also wir machen gerne relativ einfache Kausalzusammenhänge und das funktioniert jetzt zumindest nach der Forschung jetzt mit dem Hochdruckgebiet oder mit dem Hochdruckgebiet, wo wir jetzt im April haben, mit dieser Trockenheit in Sachen Niederschlagsdefizit eigentlich noch nicht so. Man kann keine wirkliche Zuweisung machen, ob das jetzt der Klimawandel ist oder ob das nicht der Klimawandel ist. Hingegen bei den Temperaturen natürlich, auf jeden Fall. Darum rede ich auch immer eigentlich gerne von der globalen Erwärmung. Und das ist natürlich dann das Problem. Wir haben ohnehin ein hohes Temperaturniveau. Und wenn natürlich dann die Sonne scheint und es dann wenig regnet, und das heisst, man hat wenig latente Energie, die man umwandeln kann, und dann die effektiven Sonnenstrahlen gerade in die Erwärmung übergehen, dann haben wir natürlich neue Rekorde. Und das war jetzt natürlich auch der Fall hier. Und das ist eigentlich eine direkte Folge des Klimawandels.
Also der April hat Sie insofern nicht überrascht. Das ist etwas, was passieren kann, aber doch gefunden, ja, jetzt in 60 Jahren ist es doch aussergewöhnlich.
Also meine Trockenheit, natürlich bin ich überrascht, weil das ist ja jetzt nicht etwas, was häufig vorkommt. Wie gesagt, wir sind im Rekordbereich. Aber einfach Zuordnung, dass man jetzt irgendwie würde sagen, der Klimawandel ist geschuld, das ist nicht ganz wissenschaftlich. Ja. Das wollte ich da damit sagen. Ja.
Persönliche Frage, wie sind Sie eigentlich selber zur Meteorologie gekommen?
Über die Fliegerei.
Okay.
Ich habe mit 17 durfte die fliegerische Vorschulung machen zu Grenchen und hatte dort Wetterkunde gehabt. Ich bin ohnehin immer ein bisschen affin gewesen mit naturwissenschaftlichen Themen, auch in der Primarschule schon, also schon als Bub und dann auch im Gymi. Und mit dem Wetter selber habe ich mich nie so richtig auseinandergesetzt, habe natürlich alles das gelernt, was mir da vorgesetzt bekommen ist, weil ich ja musste Prüfungen ablegen und habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich verstehe es nicht ganz.
Also haben Sie wollen Militärpilot werden, fliegerische Vorschule?
Ja.
Das wäre das
wär
Ziel gewesen.
Pilot.
Ja, Pilot. Ja.
Genau. Und dann habe ich das Thema Wetter, hat mich irgendwie in einer Form fasziniert, die Zusammenhänge, wo ich damals eher ein bisschen erahnt habe, weil in diesen Kursen, man hat einfach Einzelsachen gelernt, oder? Über die Stabilität, über Wolkentypen, über Windsystem, aber wie das zusammenhängt, eigentlich wenig. Und ich wollte das wissen. Ich habe dann angefangen an der ETH studieren und zwar dann mehr und mehr in die Richtung. Und dann am Schluss eben Meteorologie, Klimatologie und Atmosphärenphysik habe ich dann abgeschlossen. Und dann ist es noch interessant gewesen, dann hatte ich zwar Theorie gehabt, aber eigentlich noch keine praktische Anwendung. Und dann bin ich zu der Meteor Schweiz gekommen, als junger Meteorologe, als Theoretiker und habe dort dann Praxis gelernt. Vom Wetter und von der Prognostik. Aber auch dort eigentlich den Fokus primär auf Praxis. Und dann ist etwas passiert. Dann haben wir nämlich, habe ich einen Kurs besuchen, 3-monatige Ausbildungskurs in England, wo dann Physik, also Theorie und Praxis wirklich ganz konzentriert zusammengeführt worden sind. Und ich sage Ihnen, das war ein Heureka-Erlebnis. Ich habe gesagt, jetzt endlich weiss ich, wie Wetter funktioniert.
Und wieso sind Sie am Schluss nicht Pilot geworden?
Ja, wie das auch so ist, wenn wir ich bin in der Rekrutenschule auch geflogen, in der Magadino, habe dann dort, ich kann sagen, die Leistung ist gesunken und damit Motivation, oder die Motivation ist gesunken und damit die Leistung. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl gehabt, ich glaube, es ist nicht mein Ding. Und habe dann wollen hören. Habe dann in meinem Fluglehrer gesagt, ich höre. Dann hat er gesagt, nein, das kannst du nicht. Du bist jetzt eigentlich hier in der Qualifikation recht gut drin. Mach weiter. Es sind immer so stufenweise so Qualifikationszyklen gewesen. Und dann hatte ich einen Checkflow mit dem Oberst Röwa. Ich weiss nicht, das war damals natürlich ein Gewicht gewesen. Der ist hinten drin gesessen und ich musste die Übungen machen. Unter anderem so 3,80 um 2 Kreuzungen in San Vittore. Und dort bin ich ein bisschen steil drin rein und habe da relativ bald Geschwindigkeit verloren und musste also hepp-klepp irgendwie so schauen, dass ich die Minimalgeschwindigkeit nicht unterschreite. Weil das ist streng verboten, logisch. Also auch gefährlich. Auf jeden Fall, wir sind gelandet und dann sagt mir der Robert Ströwa, ich höre nichts noch. Das war ein Welscher. Wir sind knapp an einem Absturz vorbei. Und ich habe dann irgendwie so versucht abzuwiegeln, gesagt, nein, so schlimm ist es nicht. Und dann sagt er, was nun? Und dann hat es bei mir gemacht, das ist der Moment.
Und jetzt habe ich die Chance zum Wegkommen.
Oberst, ich höre auf. Und dann schaut er mich an und das ist natürlich, eigentlich sagt man das nicht, oder? Das ist eine klare, teure Ausbildung, aber ich bin einfach dort in dem Moment so weit gewesen. Und das ist also, ich war degradiert quasi. Am Morgen in Flüger gesessen, dann das Personal hat den Helm gebracht, die Händchen gebracht, alles wunderbar. Und am Nachmittag habe ich Schmine und Auto geputzt. So ist dann meine Flugkarriere zu Ende gegangen. Ja, es ist also, war natürlich schon noch emotional, aber jetzt im Nachhinein finde ich, es war ein toller Entscheid, weil ich mich irgendwie dort befreit. Ich bin dann auch privat ein bisschen umgeflogen, aber auch nicht mehr so wahnsinnig, wie soll ich sagen, enthusiastisch. Ich habe das gelebt und erlebt. Lässige Zeit gesehen, ganz, ganz tolle Leute getroffen, aber ich traue in dem Sinn eigentlich nicht mehr noch.
Jetzt gibt es ja Meteo Schweiz, die offiziell misst, oder? Ganz viele Messstationen. Und da gibt es auch ganz viele private Meteorologen, die Niederschlag, Temperatur usw. so messen. Ist das mal etwas gewesen, was Sie auch gemacht haben? Oder haben Sie zuhause auch ein kleines Wetterstation, wo Sie das selber messen? Und sagen, nein, wir haben hier unsere Modelle und unsere PC.
Nein, ich habe das nie gemacht. Das ist irgendwie... Es ist auch jetzt nicht zwingend meine Leidenschaft, zu messen und zu ablesen. Ich finde, es ist ein Teil von der Prognostik, logischerweise. Also, Klimawerte sind ganz wichtig, auch für prognostische Aspekte. Man muss ja wissen, wenn so und so viel Regen zu erwarten ist, ist das jetzt normal oder ist das zu viel, wird das gefährlich? Und das passiert aufgrund von der Klimamesswerte, die man natürlich zur Verfügung haben. Aber dass ich das selber gemessen habe, ich habe einen Moment gehabt, wo ich das Wetter wahnsinnig gut beobachtet habe. Und das war, in der vierten Klasse von der Schulreise. Zwar hat dort der Lehrer gerade unten an uns gewohnt und der hat das so gemacht, wenn die Schulreise stattfindet, dann tut er die Fahnen rauf. Und wenn die Fahnen raufgeht, dann bin ich der Erste gewesen, der musste den Telefon, wie sagt man dem?
Klassentelefon.
Ja, Telefonkette, ja, genau. Starten. Und da bin ich, ich kann mich noch erinnern, irgendwie wahrscheinlich gar nicht richtig schlafen, sondern immer wieder raus schauen, ob die Fahnen da oben sind oder ob sie da unten sind. Das war wahrscheinlich das einzige Mal, wo ich wahnsinnig intensiv als Bub damals das Wetter angeschaut
habe. Ein ernsthafter Frage. Wie schätzt Sie die Qualität jetzt von diesen privaten Wetterstationen? Die kann man ja zum Teil abrufen. Hochaufwendige Webseiten, oder? Temperaturen sind tendenziell immer ein bisschen tiefer oder ein bisschen höher.
Also, es gibt eigentlich die Weltorganisation für Meteorologie, die klare Vorgaben macht, wie dass man Messungen machen muss, damit man die auch offiziell nutzen kann. Sie kennen das ja alle. Sie haben vielleicht auch irgendein Thermometer an einer Wand, auf dem Balkon, hinter einem Hausmauer und sehen, dass die ganz unterschiedliche Temperaturen beispielsweise anzeigen. Klar, es darf keinen Strahlungseinfluss haben. Es sollte auch nicht sonst irgendeiner Form durch irgendetwas verändert werden, sondern das sind Temperaturen, die man im Schatten misst. Früher in diesem weissen Häuschen, das vielleicht alle noch kennen. Heute läuft das automatisiert, belüftet. Und diese Vorgaben, die sind natürlich wichtig, weil wir müssen ja können, die verschiedenen Messwerte mit den verschiedenen Orten vergleichen. Und wir müssen auch über eine lange Zeit immer den gleichen Maßstab haben, damit wir überhaupt sehen, ob sich etwas ändert oder wo wir jetzt stehen. Und von dort her gesehen ist es eine hohe Anforderung, wenn man eine eigene Wetterstation hat und meint oder will, dass sie tatsächlich offizialisiert ist. Da muss man dann ein bisschen arbeiten. Und ist auch ein bisschen teuer.
Noch eine ganz einfache Frage. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben gerne den Nebel, oder? So ein Wetterphänomen. Aber was haben Sie lieber? Sommer, Winter? Herbst, Frühling?
Herbst.
Herbst?
Herbst. Ich finde den Herbst von der Farbe her fantastisch. Ich finde den Herbst auch von der... ist nicht mehr so heiß. Ich habe nicht so gerne heiß. Wird langsam kühl. Und es hat dann auch bald ein bisschen Nebel. Von dem
Nebel gibt es gerade so ein eine Überleitung.
Sie dürfen mir also auch mal eine schwierige Frage
stellen. Ja, das können wir. Die kommen noch. Nebel gibt gerade so eine Überleitung. Wir haben ja den Nebel des Ungewissen. Oder? Wir haben einen Überraschungsgast. Sie wahrscheinlich nicht wissen, wer das ist. Überraschungsgast ist aber unterdessen eingetroffen. Jawohl, kommt ein Zeichen über. Heutiger Überraschungsgast begrüßt Sie mit einem herzlichen Applaus. Sandra Bohner.
Ich hab's verdammt. Wir haben heute Morgen, muss der Sandra. Ich hab's genau gedacht. Ja, natürlich.
Ich habe auch abgesagt morgen.
Herzlich willkommen, Sandra Bohner.
Von Solothurn und von Zürich treffen wir uns in Saarau.
Ganz genau.
Was will ich noch sagen? Heute Morgen habe ich irgendwie, und wo ich dann gesehen habe, dass es eine Überraschungsklasse ist, wir haben heute Morgen wegen einem Krankheitsfall Schichten abtauschen. Und ab der 7. hat das angefangen und es läuft bei uns so über Trima. Und dann schreibt Sandra, sie können heute nicht. Oh. Video machen.
Und hast du ein bisschen
das habe ich so mitgenommen. Und wo ich dann gesehen habe, Überraschungsgast, habe ich gedacht, ja, das wäre es noch lässig.
Ja, ich habe zwischenzeitlich angerufen im Team und habe gesagt, hey, ich kann nicht wegen dem, aber ich könnte es ja absagen, wenn es ganz schlimm ist. Aber sie haben dann gefunden, ey, gang du.
Ah, darum hat der Jack mir noch gesagt, und übrigens einen schönen Talk.
Ah. Ja. Gut, dann haben wir das Geheimnis gelüftet, aber jetzt ist es offiziell. Sie haben schnell zugelassen, Sandra Bohner. Haben Sie etwas gehört, was Sie noch nicht gewusst haben von Ihrem Chef?
Oh, extrem.
Extrem viel.
Nein, das mit dem Nebu habe ich gewusst, aber so schön. Ich habe extrem gerne zugelassen, weil ich weiss ja, welche Leidenschaft du hast. Und nein, ich habe ein paar Geschichten gehört. Aber ja, also nein, also, ich habe immer ein bisschen gehört, aber nicht so.
Ja, ja, gut, ich mache es ja nicht, dass ich normalerweise nicht so vortragen.
Ja, genau.
wie viel Zeit hat man im normalen Alltag, eben zwischen Modell studieren und Moderation schreiben und dann vor die Kamera und aufzeichnen oder live, noch für das? Wie viel Zeit hat man im normalen Alltag, wenn Sie jetzt arbeiten?
Also, so miteinander reden?
Ja, genau.
Ja, wir haben schon viel Zeit.
Wir haben, also nicht zum Reden. Und diskutieren.
Nein, es ist natürlich so, wir haben Dienstpläne und wir machen natürlich auch beide Meteoschichten. Und wenn der Thomas Meteoschicht macht, gehe ich sicher nicht ins Büro. Ja. Aber es bräuchte es jetzt ja, gleich ja. Immer wieder mal ein Mittagessen.
Ja, ja. Wir gehen in der Regel eigentlich immer miteinander, also mit dem Team zum Mittagessen. Ja. Und klar, es gibt zwischen denen auch, vor allem jetzt im April, wo ja nichts gelaufen ist, wettermässig.
Die Frage geht auch bei vielen von Ihnen, bei mir vielleicht auch, mit Kollegen, ist Smalltalk ist Wetter, oder? Das kann es ja bei Ihnen nicht sein, es muss irgendetwas anderes sein, weil Wetter ist ein Beruf.
Nein, das ist wirklich, Smalltalk ist nicht Wetter.
Nein, es ist nicht Wetter, aber bei dir, ich wundere mich auch immer wieder über deine Frisur.
Das ist das Thema, ich glaube... Das werden Sie gerade nicht mehr los. Das kommt wirklich, ich glaube, in jedem Interview werden Sie gefragt, werden Sie auf die Frisur angesprochen, ist das immer noch das Thema? Ist es?
Ist immer noch das Thema, ja. Aber der Thomas ist ein Arme, weil du machst ja manchmal auch einen Vortrag oder musst etwas vorstellen und dann stellt das Team vor und jedes Mal habe ich wieder eine andere Frisur.
Ich habe sie mal gefragt, ob sie nicht können, mit mir gerade ein aktuelles Foto von der momentanen Frisur, damit ich das gerade... Weil sie fragen die immer, wer ist das? Oder Sandra Bohner hat doch anders ausgesehen. Und das ist ein bisschen peinlich, denn man hat das Gefühl, ich sei nicht aktuell, oder? Aber dabei will ich aktuell sein. Nein, aber ich habe einmal mal gehört, das ist jetzt einfach auch, wir sind ja unter uns, Frauen durch die Haare dann schneiden oder ändern, wenn sie so eine Veränderungsphase haben. Und da hatte ich immer Angst, dass es Sandra irgendwie geht, wenn sie wieder eine neue Frisur hat. Aber sie ist bis jetzt immer geblieben und darum bin ich jetzt ein bisschen ruhiger geworden.
Ich habe gehört, dass sie gerne jassen miteinander.
Miteinander haben wir...
Oder gegeneinander?
Ich weiß nicht, dass wir beide gerne jassen, aber wir haben nie zusammen.
Nein,
wir zusammen haben wir nicht, aber wir jassen beide gerne. Ich habe das Gefühl, Thomas getraut sich nicht gegen mich zu jassen.
Ja.
Und wir haben, glaube ich, auch die anderen Karten.
Ich wette dir keine Niederlage.
Es hat früher, die einen oder anderen wissen es vielleicht noch, AZ-Jass-Turnier gegeben, wo wir tatsächlich dann in die Beize gegangen sind. Vielleicht hätten wir sie dort mal einladen müssen. Was wäre es denn, die Frenzler, Schieber...
Ja, lieber Schieber, aber lieber Schieber. Differenzler.
Aber dann könnt ihr es ja zusammen.
Ja, das machen wir jetzt. Ja. Ja,
ich kann auch lieber den Schieber, den Differenzler kann ich nicht. Habe ich ein paar Mal müssen zeigen an diesem Blöden.
Ja. Ja, und beim Differenzler habe ich ja gewonnen.
Ja, und du hast sogar noch gewonnen. Ja, ich habe
gut, dann hätten wir das mit dem Jass geklärt. Jetzt kommt die ganz schwierige Frage. Aber als Eicher Brunner, wie ist er als Chef?
Super. Nein, also ich habe wirklich jetzt Schwenk gehabt, die 24 Jahre. Nein, wir sind jetzt natürlich auch zusammengewachsen. Aber ich habe, oder ich schätze an dir, Thomas, du hast extreme Freiheiten gelassen. Klar, wenn es mal sein musste, bist du dann schon. Und hast gesagt, da war jetzt ein bisschen die Rampe überschritten gewesen oder die Leitplanke. Aber es war bei uns immer so, gewesen, wir haben gerade, wenn etwas war, gerade diskutiert und dann ist es nachher gut gewesen, oder es ist gut gekommen. Also ich musste nicht einen Termin abmachen und sagen, Thomas, kann ich in zwei Wochen irgendüber etwas reden? Und ich habe es sehr geschätzt. Ich freue mich natürlich auch auf die neue Phase, aber ich werde schon Mühe haben.
Ja, also ich werde auch Mühe haben. weil ich habe eben letztes Mal gesagt, wir sind so zusammengewachsen eigentlich, also mit ein paar anderen, die so lange geblieben sind. Sandra ist ja wirklich schon der grösste Teil. Wir haben, glaube ich, nur noch den Christoph.
Ja.
Und that's it, die länger ja. im Team sind. Also, wie Brüder und Schwester. Oder noch, ja, wie wollte man dem sagen?
Ja.
Wir lassen es mal bei dem, oder? Jetzt muss ich noch schnell die Frage stellen. Es war ja überall zu lesen, Thomas Buchli hört auf, Thomas Buchli wird pensioniert. Im Frühling, im Mai, ja, wann jetzt denn? Wann hat sie die letzte Sendung?
Im Herbst.
Im Herbst?
Jetzt ist es Herbst.
Alles falsch gewesen, was da gestanden ist.
Nein, es ist so, ich werde am Ende Monat pensioniert. Das heisst, ich verliere Rang, Amt und Würde. Und damit bin ich befreit. Aber wir haben jetzt noch gerade zwei Abgänge. Also Sabine Balmer ist jetzt gegangen Ende April. Der Mauro Herrmann geht jetzt Ende Mai. Und dann, wenn ich noch ging, dann hätten wir drei Leute. Zu wenig. Und wir haben jetzt auch schon wieder Nachwuchs. Du hast es vorhin ein bisschen angetönt. Also drei neue Leute, aber die müssen wir ausbilden. Die müssen wir intern ausbilden, in unserem Team. Da wird auch Sandra ab und zu dran kommen. Und das braucht eigentlich ein halbes Jahr mindestens. Und da wären wir wirklich in ein Problem hineingekommen. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, so buchstäblich daheim auf dem Sofa zu liegen und zu sagen, die sollen jetzt selber schauen. Und dann ist die Frage. Ja. Und dann ist die Frage gekommen, und für mich ist das eigentlich klar gewesen, weil das ist schon ein bisschen mein Kind, unser Kind. Also
nicht, nein, es ist wirklich dein auch. Kind.
Also und das habe ich einfach nicht übersehen. Und jetzt bin ich irgendwie so, ich habe es gesagt, also um die 50% auf Abruf, nach Bedarf für Ausbildung und für zusätzliche Moderationen. Und kann durch das einen langsameren Abschied nehmen. Und das ist eigentlich auch noch angenehm.
Und deine Frau ist, glaube ich, auch noch froh.
Ja, sie hat mir vorher schon eigentlich einen relativ klaren Katalog gegeben, was sie alles zu tun hat. Darum konnte ich dir sagen, du, ich habe gar nicht so viel Zeit, ich muss das
schaffen. Jetzt klingt das alles wirklich sehr, sehr positiv. Jetzt wäre ich nicht Journalist, wenn ich nicht die ein oder andere Panne noch ansprechen müsste. Ich glaube, es ist etwa 3 Jahre her, die Geschichte gegeben mit der Meteo-App, die Zürcher Temperaturen angezeigt hat. Für gewisse ausländische Stationen vor allem. Ist das etwas, wo Sie sagen, das ärgert mich jetzt? Oder sagen Sie, ja, für die App bin ich ja gar nicht zuständig?
Selbstverständlich bin ich für die App zuständig. es gibt ja auch Fehlprognosen. Das gibt es nicht zuletzt auch in diesen vollautomatisierte Wetter-Apps. Wir haben etwa 3 Millionen Punkte, die wir prognostisch rechnen. Das sind Modellvorgaben, die dann nachher die Basis geben und dann tut man noch oben abrechnen auf den einzelnen Punkt. Das sind recht schwierige Algorithmen und Aufgaben und wir haben dort eine neue Lösung genommen, damit wir eben auch für Ort Prognosen machen können, wo keine Wetterstation in der Nähe ist. Und dann ist das in dieser sehr, sehr heissen Sommerphase haben die dann angefangen zu überschiessen. Das haben wir auch realisiert und haben dann versucht, irgendwie, man kann es nicht einfach oben runter dämpfen, weil es hängt ja alles miteinander zusammen. Oder? Man muss dann wirklich den ganzen Algorithmus neu anschauen. Das allein ist eine fachliche Angelegenheit, die ich gefunden habe, könnte man super nutzen, um im Publikum zeigen, dass eben Aarau in den Wettermodellen gar nicht existiert, sondern dass man muss quasi das direkt dann mit verschiedenen Algorithmen oben abrechnen. Aber was mich am meisten gestört hat, ist, dass man nachher dann uns sagt, wir machen das bewusst, um den Klimawandel quasi zu propagieren. Und das habe ich von einem Journalisten nicht akzeptiert und ich akzeptiere es auch heute nicht.
Wie häufig haben Sie das, dass Sie so Rückmeldungen bekommen? Sie sagen es auch von Klimalügnern, die sagen, das stimmt doch alles nicht. CO2 ist gut, Pflanzen brauchen das und da die höheren Temperaturen, das hat es früher auch schon gegeben.
Ja gut, das ist natürlich, sage ich jetzt mal, gang und gäbe, dass dass wenn wir irgendetwas über das Klima reden, und ich sage noch eines, wir tun vielleicht einfach wieder, wie Sie das jetzt auch gemacht haben, oder? Im Vergleich zum langjährigen Messungen, wie ist jetzt der April ausgefallen? Für das braucht man einen Messwert. Und wenn man das über die Jahre und Jahrzehnte und Jahrhunderte, in der Regel eben seit Mitte 19. Jahrhundert, wo man wirklich systematisch misst, anschaut, hat man festgestellt, die Temperaturen sind plötzlich relativ markant am Ansteigen. Und dann versuchen wir herauszufinden, was ist eigentlich der Grund? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, unter anderem Sonneneinstrahlung. Vielleicht haben wir mehr Sonneneinstrahlung. Es gibt auch noch andere Sachen. Und die Forschung hat dann irgendwann festgestellt und festgehalten, es ist aufgrund von der Treibhausgas, was eigentlich nachvollziehbar und wissenschaftlich belegt ist. Jetzt kann man natürlich darüber streiten und sagen, das stimmt nicht. Dann sage ich, falls ihr wissenschaftlich einen anderen Grund findet, warum das Temperaturen ansteigen, publiziert es, macht Forschungsberichte, tut das in der Öffentlichkeit machen, vielleicht kommt ihr den Nobelpreis über. Aber solange dass das keine andere Erklärung gibt, muss man davon ausgehen, die Wissenschaft hat das im Griff in Sachen Temperaturen. Und dass die Leute das nicht gut finden, ich sage immer, wir müssten eigentlich von den Naturwissenschaften weggehen und sagen, Politik ist das eine und Wissenschaft ist das andere. Die Wissenschaft hat das im Griff. Wie man das denn politisch löst, das ist wieder eine andere Geschichte. Und das ist nicht unser Business und mit dem muss man nicht an uns reinkommen. Das ist so ein bisschen meine Antwort. Das hat jemand gut gesagt.
Sander. Wenn Sie jetzt Thomas Buchli so hören, dann hat man das Gefühl, das ist der Meteorologe, das ist der Chef, der hat immer recht, auch bei den Prognosen, oder? Ist es so? Im Notfall, also im Zweifelsfall, wenn man sich entscheidet, was prognostiziert man, dann hat er recht.
Nein, das ist bei uns. Also, natürlich hast du immer recht.
Eben.
Aber nein, es ist so, wir arbeiten im Team. Wir haben auch Wetterbesprechungen mehrmals pro Tag. Und schlussendlich ist es ein Wording, das das Team festlegt. Und wenn der Thomas etwas erklärt, dann lässt man es an und tut es nachher belegen oder nicht. Und schlussendlich ja, bist nicht du allein schuld, aber du bist auch nicht der, der bestimmt.
Ja, es wäre doof. Weil es ist, ich sage dem immer, Schwarmintelligenz. Eben, wir haben mit allen miteinander, die im Schichtbetrieb sind, wir haben ja 5 Schichten pro Tag, plus noch vielleicht ein paar Zugewandte, Sandra ist auch jemand dabei, auch wenn sie nicht arbeiten, weil das ist spannend, so ein bisschen zu hören, wie wir uns austauschen. Und aus dem heraus wird nicht eben der Leuteste und es wird auch nicht der Ranghöchste, wenn man das ist so will sagen, der, der sagt, wie es läuft, sondern es ist die gemeinsame Konsens, die Erfahrung, die reinkommt, die Interpretation, vielleicht hier noch ein Baustein, hier noch ein Baustein, und so wird eigentlich dann die Prognose zusammengesetzt. Und wenn, ich bin nicht immer wirklich tief in den Modellen, und bei uns gilt eigentlich wirklich das Motto, wie das überhaupt im Spielen ist, nicht Spieler Maul halten. es kann noch schlecht kommen.
Wie viele Modelle schaut man an? Bis man am Schluss sagt, ja, der Mittelwert von dem und dem, ist es denn vielleicht?
Das sind 2 globale Modelle und sind etwa 5, 6 regionalere Modelle, die mehr eigentlich für Europa und für die Schweiz aufgelöst sind. Aber die hängen natürlich auch an den globalen Modellen, weil Wetter ist globalisiert. Und von dem her gesehen sind es aber trotzdem etwa 7 Modelle, wo halt unterschiedliche, unter Umständen mehr oder weniger grosse Unterschiede zeigen. Die Unterschiede sind in der Regel für den ersten, 2. Tag relativ klein und fangen natürlich an, ein bisschen auseinanderzugehen. Und darum hören wir noch 7 Tage auf. Und dann gibt es ja eine Lücke. Und ab dann übernehmen die Muttertaler Wetterschmöcker.
Das haben wir gerade das Stichwort gegeben. Was haltet ihr von denen? Ist das völlig unseriös, wenn man da die Ameisen anschaut und wie die Rinde wächst? Oder hat es irgendwie gleich etwas, wenn es ist halt Natur und man schaut, das, die schauen das auch seit Jahren an?
Also, da sind wir sicher nicht ganz gleicher Meinung.
Das ist doch gut.
Nein, also das, die Muttertaler Wetterfrösch, das sind wirklich absolut super gute Marketingmenschen. Ich meine, dank diesen 7 Männern, und es sind nur 7 Männer, also es sind keine Frauen dabei, könnte man das Muttertal sogar über den Kanton und vielleicht sogar über die Schweizer Grenzen aus. Die 2-mal im Jahr haben die Sitzungen, wo sie jetzt schon 2 grosse Riesenzelte füllen. Das ist wirklich ein Anstrom von Leuten, die das wissen wollen. Und ich sage immer, ey, wenn 7 Menschen eine Prognose machen, für eine Saison, für die nächste, irgendeine wird sicher ein bisschen tüpfen. Aber als man jetzt kann, bei einem Ameisenbeinchen eine Voraussage sagen kann, wie denn das Wetter soll sein, ja, da ist, bin ich jetzt also auch nicht auf der gleichen Welle. Aber ich finde es spannend und ich höre gerne zu. Und es sind auch nette Männer. Und, ich glaube, sie nehmen sich nicht so ernst. Aber wenn man das bei euch Meteorologen und Meteorologinnen sagt, Wetterfrosch, so, dann gehen wir ganz ruhig durchschnaufen.
Nein. Also das nehme ich klar. Und im Übrigen bin ich nicht anderer Meinung, sondern ich finde das auch. Das Wetter hat ja, ist wissenschaftlich einerseits, aber es hat ja eigentlich auf uns ganz viele Wirkungen. Emotional, das Wetter tut unsere Stimmung bestimmen und so weiter und so fort. Und von dort her gesehen hat es eben auch noch etwas Tieferes. Und das Tiefere tun die Muttertaler Wettersmöcher aus meiner Sicht abbilden. Und das hat auch absolut eine gute Sache, dass die das machen. Und darum, das will ich dann auch sagen, bin ich auch im Verein von Muttertaler Wetterschmöcker, aber ich bin passiv Mitglied. Also man zahlt irgendwie alle Jahre etwa 10 Franken.
Eben, zahle ich den Mitgliederbeitrag, oder? Immerhin. Ja. Also der Unterschied ist, die Wetterschmöcker sind 7 Leute und jeder macht eine Prognose und sie sind 7 Leute und probieren eine zusammenzufinden. Etwa so. Wie häufig... Wir haben manchmal so Blattkritik am Morgen und sagen, ja, ist jetzt nicht so optimal gewesen, der Artikel oder die Bildauswahl oder der Titel. Haben sie das am Morgen auch und sagen, sind wir ein bisschen daneben gelegen, der Regen ist jetzt doch nicht gekommen. Das grosse Schweigen.
Nein, das ist also klar. Also Feedback ist etwas vom Wichtigsten, da kann man wachsen dran und das ist immer so. Und wenn man das Wetter moderiert am Oben und am anderen Tag ist es nicht so, dann geht man nachschauen, wieso oder fragt nachher. Und es ist ein Thema, was hat man vergessen, was ist neu und man lernt dran. Und das nächste Mal bei dieser Lage macht man es nicht mehr.
Ja, hoffentlich nicht, weil es ist ja keine Wetterlage gleich. Ja. Und es sind halt Unsicherheiten rum. Es hat einen Interpretationsspielraum, wenn man die Modelle anschaut. Und es gibt halt Prozesse, die unter Umständen auf kurzem zeitlichem Abschnitt können andere Prozesse beeinflussen, die man vielleicht nicht so in dieser Art erwartet hat. Und von dort her gesehen, ich kann mich noch erinnern, meine Frau mal an einem Sonntag ist sie rausgegangen und hat gesagt, du, wir können liegen bleiben, es regnet. Und ich, pack, was? Aufgestanden, Fenster auf da, und da ist Strand, der Sonnenschein gewesen. Und sie gesagt, ja, jetzt, wenn du schon wach bist, jetzt können wir spazieren.
Die Frage hat natürlich auch noch einen ernsthaften Hintergrund. Von ihnen wird erwartet, dass sie Extremwetter voraussagen, oder dass sie Warnungen rausgeben vor Extremniederschlag, wo dann kann Überschwemmungen geben, wo kann Murgänge geben. Wie gut ist man da unterdessen? Also wie wohl ist es ihnen dort?
Ja, also wohl ist einem in dieser Situation eigentlich nie. Ja. Es ist so, dass man heute schon kann recht gut anhand von dem Modell, von dem globalen Modell, also vielleicht ganz kurz ein Exkurs, wir haben ein dreidimensionales Gitternetz über dem ganzen Globus, mit ganz vielen Eckpunkten, so Würfel, wenn man so will. Und an jedem Eckpunkt ist eigentlich ein Punkt, der gerechnet wird. Das müssen Sie sich so vorstellen. Das sind also Hunderttausende oder gar Millionen von Eckpunkten in allen drei Dimensionen, die versucht eigentlich das Wetter vom Ist-Zustand, wo man möglichst exakt festlegen sollte, dann mit Hilfe von Physik und Mathematik zu berechnen, wie es weiterentwickelt im ganzen Raum und in allen drei Dimensionen. Und die Spannweite hat, wo ich angefangen habe, haben die Gitterpunkte eine Distanz von etwa 150 mal 150 Kilometer. Eine riesige Distanz. Und die Schweiz ist da irgendwo noch ein bisschen drin gesehen. Und da hat man natürlich primär Grosswetterlage können beurteilen und hat dann wirklich müssen versuchen, aufgrund von dieser Grosswetterlage, die da recht grob berechnet worden ist, was für Unwetter wo passiert. Sehr, sehr, sehr schwierig und vage. Heute haben wir feinmaschige Gitternetze, die einmal 1 Kilometer auseinander sind mit diesen Gitterpunkten. Da ist natürlich die Topografie schon drin, in der Physik drin. Und aufgrund von dem kann man bereits eigentlich recht gut lokalisieren, wo das allenfalls, gerade bei Staulagen beispielsweise, die grössten Niederschläge reinkommen. Und das ist verblüffend, wenn man das anschaut, wie es dann effektiv kommt, wie gut, wie hoch das die Modelle zum Teil sind. Sie sind nie präzise. Das ist jetzt einfach noch nicht so weit. Und bei den Gewittern müssen Sie es total vergessen. Die fallen nämlich noch durch die Masche. Da müssen wir immer noch ein bisschen arbeiten dran. Ja, das ist so ein bisschen...
Ich hätte es auch so gesagt. Nein, ich hätte es nicht so. Nein.
Also, was man dann damit hört, ja, schaut auf das Wetterradar, oder? Hilft oder hilft nicht immer? Im Gewitter hilft es nicht. Wenn man dann doch nicht ganz genau das Radar voraussagen kann.
Ja, das Radar ist ja auch eine Messung. Ja. Und dann gibt es natürlich das Radar, das zeigt, wo es schon eben geregnet hat. Und dann gibt es ja den Punkt, wo man davor rechnet. Und dort können natürlich dann schon auch wieder Fehler sein. Aber es ist natürlich klar, wenn ich drauf schaue und ich sehe, so einen blauen Punkt kommt näher, dann kann ich schon drauf gehen, dass es dann kommt regnen oder gewittern.
Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Aber das ist natürlich auch, ich kann mich noch erinnern, einmal mit dem Christoph Sigrist, wo ich angefangen bin, hat er mir ein Nokia oder ein uraltes Handy gezeigt und darauf war ein Bildschirm, vielleicht, ich weiss nicht, 64 Pixel. Und dann hat man gesagt, oh, schau, jetzt haben wir hier Radar und kann man hier Regen sehen. Und jetzt, wie sieht es aus, wie echt? Und das eben, dass man eigentlich eine Echtheit herspielt, verwirrt vielleicht auch die Leute, wenn sie einfach so drauf schauen und denken, es muss doch so sein.
Da möchte ich einfach anknüpfen, wenn ich das darf.
Ja, unbedingt.
Wir haben, vielleicht können Sie sich noch erinnern, vor ein paar Jahren, relativ kurz nacheinander, zwei tragische Unfälle gehabt, auf der Rotroute, weil Leute im Schnee einfach und in der Kälte erfroren sind, weil sie nicht mehr gewusst haben, wo sie hin müssen. Das sind zweimal vergleichbare Wetterlagen gesehen. Südwestlagen, tückische Wetterlagen und eben auch mit entsprechenden Gefahren drin. Und so wie wir haben das ein bisschen erarbeitet, auch in einem Doc-Film, haben die sich mehr oder weniger auf die Apps, auf die prognostizierten Radar verlassen. Und that's it. Und das ist einfach schlimm, dass das gemacht wurde. Darum noch einmal, nicht einfach nur auf die Apps schauen, nicht einfach nur aufs Radar schauen, auch wenn es plausibel aussieht, dünnt mindestens noch irgendwo einen handgemachten Wetterbericht lesen, allgemeine Lage vielleicht, wo ja wir auch schreiben, wo die drinnen vielleicht auch noch gewisse Unsicherheiten sind oder zumindest Details, die ein bisschen mehr Informationen geben, wie sie so ein Symbol oder so ein Radarbild müssen interpretieren. Das ist sehr, sehr wertvoll und kann tatsächlich ganz, ganz viele Probleme vor Problemen schützen.
Wie entscheiden Sie, ob Sie aufs Dach gehen oder nicht?
Ja,
das ist auch ein Thema, oder?
Ja, das ist das Thema. Das ist noch die Situation, wo wir eigentlich nicht aufs Dach gehen, wenn ein Gewitter innerhalb von einer halben Stunde vor der Sendung 10 km Richtung Schweizer Fernsehen zieht. Ich arbeite immer mit einer Meteorologin oder einem Meteorologen zusammen. Das heisst, sie hat oder er hat so ein bisschen auch Verantwortung. Und darum bin ich wahrscheinlich ein bisschen mehr drin als du. Weil du gehst gleich, oder?
Also wenn es ein Uetliberg blitzt, dann gehen sie trotzdem noch.
Nein, ich reize es durchaus ein bisschen aus, weil ich meine, gerade bei Gewitterstimmungen, das ist so genial auf dem Dach. Aber wir haben auch noch Kameraleute und im Prinzip habe ich natürlich dann auch, man muss auch auf die schauen und ich will es auch nicht wirklich zu fest riskieren. Es ist eben teure Technik, Kameraleute, kann man sagen, gut, das ist wirklich verrückt, oder? Aber wir sagen ja auch, Meteorologen sind Verbrauchsmaterial, von dem her. Das ist eine
Rolle. Und du hast es natürlich auch nie erlebt. Also ich bin ja 2007 während einer Sendung, wo absolut niemand hat gedacht, das könnte jetzt gewittern, hat es wirklich den Blitz aus heiterem Himmel gegeben, hinten noch in der Verbrennungsanlage und bei mir hat es den Schirm dann anscheinend geleuchtet und hat es mir kaputt gemacht. Ja. Und der Kameramann ist ja dann sehr erschrocken. Also der hätte nicht gerade nicht mehr arbeiten können, also mehrere Wochen. Ja. Und dann ist ja der Faraday Käfig drüber gekommen.
Ja, so ansatzweise.
Also ich denke, ich hoffe es immer. Aber eben, inzwischen bin ich zwar auch nicht mehr ängstlich, aber es...
Ja, also es ist einfach, wie es auch für alle gilt. Auch wir haben Respekt vor dem Blitz. Wir versuchen jetzt vielleicht noch so ein bisschen meteorologisch, noch ein bisschen, oder wir sind 10 vor 8 bis vielleicht 5 vor 8 oben. Das ist so das Viertelstundenteil. Und,
ich bin länger oben.
ist in dem Fall nicht alles live? Wird es doch aufgezeichnet?
Nein, ich gehe wahrscheinlich ein bisschen vorher. Also, ich gehe 20 vor rauf.
So?
Ja, du nicht? Thomas!
Notfall-Sprint, oder?
Da das ist so. Also, ich sage immer, wenn man im Schweizer Fernsehen SRF jemanden sieht rennen, ist ganz sicher ein Meteorologe oder eine Meteorologin.
Weil der Lift nicht funktioniert, oder?
Nein, weil wir müssen
rauf. Ja.
Sie warten drauf. Es hat es einmal gegeben, Christoph Sigrist
zum Glück
tatsächlich einen verpasst. Weil wir können ja wirklich auch noch kurz vorher können wir ja die Prognose noch ändern. Vielleicht müssen wir noch etwas fertig rendern, eine Grafikanimation, weil wir ein bisschen knapp dran sind. Und er war dort gewesen, und dann irgendwann hat er realisiert, jetzt muss ich rauf. Ist gerannt durch den Gang, wie er mir dann erzählt hat. Und dann war noch die Tagesschau ein bisschen kürzer gewesen, und dann haben die kein Christoph auf dem Dach. Dann haben sie oben runtergehupert. Christoph, wo bist du? Der war aber natürlich unterwegs gewesen, der hat es nicht verwünscht. Dann sind sie davon ausgegangen, dass irgendetwas passiert. Wir müssen mit dem Programm weiter. Und als er da oben war, ist bereits das nächste Programm gelaufen. Und das hat ihn natürlich gefuchst, wie er noch. Er hat mich dann angerufen, ich war daheim gewesen und hat ganz durch gesagt, Thomas, ich muss leider sagen, ich habe eine Sendung verpatzt. Er war so gemögig dort. Ich habe gesagt, los, kann passieren. Können wir auch dann kommunizieren im Publikum, wenn irgendeine Frage ist. Und ich finde sogar, zeigt das Engagement, aber einfach kein zweites Mal nicht.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie machen die Prognose eigentlich nur für wenige Tage. Es wird immer unsicher hinten raus. Ändert sich das irgendwann mit KI, mit besserer Rechnungsleistung? Oder ist das Wetter einfach ab 5-6 Tagen so unberechenbar, dass ich muss sagen, ja, wenn ich nächste Woche in die Ferien gehe, muss ich jetzt noch warten?
Also, ich hoffe natürlich, dass mit KI man vielleicht 16, 20, 30 Tage voraus kann sagen, weil dann würde die Sendung entsprechend verlängert, dann würde man so eine halbe Stunde über das Wetter reden, das wäre doch spannend, oder? Also, es ist, was KI bringt in der Meteorologie, ist im Moment auch immer noch so ein bisschen nebulös wie KI in anderen Bereichen. Man realisiert, da ist ein unglaubliches Potenzial rum. Ich rede jetzt vom positiven Aspekt und ich bin absolut überzeugt, dass mit KI selber wirklich zusätzliche Möglichkeiten entstehen. Daten muss man zuerst zum Teil eben generieren. Also wir haben ja nicht Messdaten von jedem Punkt seit 100 Jahren, wo man einfach quasi für KI nutzen kann. Also muss man die sozusagen zuerst berechnend bereitstellen. Und das macht man jetzt auch schon. Also ich gehe schon davon aus, dass da viel passiert und ich bin gespannt und hoffe, dass ich die nächsten 30 Jahre noch mitverfolgen kann, was etwa läuft. Einfach vom Sofa aus, gell?
Jetzt könnte man ja KI auch moderieren. Das wäre auch unterdessen möglich.
Ja, das wäre schade.
Machen Sie lieber selber.
Ja, also im Moment, also klar, das kann man auf jeden Fall, aber es wäre einfach schade, das menschliche Feld. Und, also wir müssten so wie ein Team zusammenstellen, wie wir sind, oder?
Ja.
Und das wäre schon noch, also schwierig.
Ja, stell dir das vor. Da wäre ich zwei KI da. Ja, ich finde das Wetter auch gut, das kommt morgen regnen. Oder
ich glaube, das kann man schon ziemlich echt machen, aber es wäre einfach schade. Also, es wäre sehr schade, aber sind wir gespannt.
Ja.
Ich stelle nochmal eine einfache Frage, wenn Sie nicht gerne die einfache haben. Etwas, was bei uns unglaublich funktioniert hat, wo alle Leute ganz viele Bilder geschickt haben, Nordlichter in der Schweiz. Da haben wir das Gefühl, wow, das hat es noch gar nie gegeben und jetzt hat man das Gefühl, ein paar Monate, oder? Also sagen wir ja, Nordlicht, unterdessen ist es gar nicht so verrückt. Das ist ja bald Alltag. Ist das so oder ist das einfach ein Eindruck, weil es vorher nicht gesehen hat? Oder die Leute kein Handy hatten?
Ja, also Alltag ist natürlich auch jetzt nicht. Ja. Aber es hat jetzt ein paar Fälle gegeben, wo wirklich sehr energiereiche Sonnenstrahlen oder die Sonnenteile zu uns gekommen sind. Es ist auch schon ein bisschen so, dass Medien, oder die Leute sehen es, fotografieren, es wird dann breit geschlagen und so hat man wirklich ein bisschen das Gefühl, boah, und dann kommt vielleicht das noch einmal und dann sieht man es vielleicht noch einmal schwächer, wo man es vielleicht gar nicht gesehen hat früher oder eben halt nicht verbreitet hat. Und ich mache immer so ein bisschen den Vergleich mit dem Sahara-Staub, wo Leute kommen und sagen, das hätte es früher nicht gegeben, gell? Und dann sage ich, natürlich hätte es gegeben, aber man hat das nicht so medial umgesetzt. Man hat es auch nicht prognostizieren können. Heute kann man Sahara-Staub prognostizieren. In dem Modell ist das auch drin. Und dann hat man die Bildchen von den Zuschauenden, die eben geschickt werden. Es wird von den Medien aufgegriffen. Und es wird ein riesen Zeug daraus gemacht. Ich finde das auch spannend. Früher ist man vielleicht einmal in einen Berg rauf und hat gesehen, da hat es ein bisschen rötliche Farben. Das sind jetzt nicht Algen, sondern das ist wahrscheinlich Sand. Woher ist es denn da gekommen? Also man hat das viel, viel weniger markant in der Öffentlichkeit Konto. Aber es hat es schon immer gegeben.
Und man misst es ja auch noch nicht seit...
Und man misst es auch noch nicht so lange.
Also auf dem Jungfrau Jakob ist das, glaube ich, erst seit Anfang 2000er Jahre.
Richtig, richtig.
Jetzt haben wir ganz viel gelernt, ganz viel gehört, auch ganz viel gelacht. Das soll auch so sein, das ist wirklich schön. Ich möchte Ihnen noch kurz die Möglichkeit geben, Sandra Bonner und Thomas Buchli Fragen zu stellen, wenn Sie die Möglichkeit haben. Es kommen Leute von uns mit dem Mikrofon vorbei, warten Sie schnell, warten, oder halten Sie schnell die Hand auf, da kommt jemand vorbei, dass wir auch Ihre Frage auf der Aufnahme haben, dass wir sie gut hören. Ja, gerade dort hinten.
Ja, hallo. Also, ich bin Sushi, nicht wahr? Und ich liebe den Nebel auch. Ich bin ein Saaretal-Kind mit einer Seetaler-Mutter.
Ah! Oh.
Also, passt perfekt für mich, würde ich sagen. Aber was mich eigentlich interessieren würde, oder ich habe es vielleicht verpasst oder ein bisschen angedeutet bekommen, wer wird denn Chef nach dem Chef?
Das wird der Gaudenz Luri. Ja, genau, der hübsche Abend.
Ja. Dann war, glaube ich, da vorne jemand. Ja, genau.
Mein Name ist Ingrid Arnold und ich wollte Herrn Buchli fragen, wie er sich in all den Jahren, wo er in Zürich oder um Stadt Zürich wohnt, den schönen Seetaler Dialekt hat können halten.
Oh, das nehme ich jetzt aber als grosses Kompliment an, weil ich weiss, dass ich schon echt viel verloren habe, aber ich habe also nie das Gefühl gehabt, ich müsse Zürich-Deutsch schnurren.
Und es hat mich immer so gefreut, wenn das milde Wetter kommt.
Da hat natürlich Sandra auch noch ganz viel dazu beizutragen, weil sie bringt ja mit ihrem Solothurner Dialekt ja auch das sehr gut über. Und ich höre manchmal so Sachen, wo ich sage, eigentlich ist das tatsächlich auch ein Luzerner im Luzerner-Dialekt so. Ich muss das wieder vermehrt können umsetzen. Ich bin dort manchmal ein bisschen zu, wie soll ich sagen, so, ja, es ist verschwommen, leider.
Aber es ist immer noch richtig gut.
Es ist immer noch.
Guten Abend, Rand. Ich habe vor allem mir ist etwas aufgefallen. Im April eben die kalte Temperatur immer in der Nacht. Und es hat mich wirklich immer verwundert, wie wissen der so genau, manchmal schon 4 Tage voraus, als es unter Null geht oder Minimum 2 Meter, die der Taupunkt. Das hat er so bei mir daheim. Ich wohne in Britnau. Und das hat meistens extrem gut gestimmt. Also von der Seite ein Kompliment. Aber wie kann man das 3 Tage voraus schon sehen, dass wir am Donnerstag in der Nacht gegen morgen rein auf 10 Meter minus 2 Grad haben?
Also eine von der Berechnungen ist ja die Luftmasse, die Art von der Luftmasse. Ist die warm oder eben wie warm ist sie bei uns? Und das ist, wenn es nicht gerade allzu starke Fronten nacheinander kommen, wo immer wieder Luftmassenwechsel stattfindet, ist das dann schon recht gut prognostizierbar. Und dann tut man aufgrund von der Luftmassentemperatur und von der Abstrahlung in der Nacht, und das hängt von der Bewölkung ab, kann man noch dann eigentlich auch wirklich berechnen, wie tief aber das die Temperaturen dann gehen. Weil das hängt ja immer auch ein bisschen von der Jahreszeit ab, wie lang sind die Nächte, wie kurz sind die Nächte und so weiter. Und das ist etwas, das eigentlich relativ gut funktioniert. Ich freue mich natürlich zu hören, dass Sie das bestätigen. Ja, da ist man weiss zum Beispiel, dass eine Front kommt. Man weiss vielleicht tagsüber nicht, kommt sie jetzt am 9 Uhr oder kommt sie am Mittag jetzt an einem bestimmten Ort. Vielleicht kommt sie ja erst am Nachmittag, aber in der Nacht ist sie auf jeden Fall durch. Das heisst, wir sind in der Nacht, was haben wir heute? Heute haben wir Mittwoch. Ich sage jetzt mal, in der Nacht auf den nächsten Sonntag sind wir dann effektiv wieder in der kälteren Luft drin. Oder das, so Zeug ist natürlich dann besser vorauszusagen. Es kann aber auch sein, dass die Front in der Nacht kommt und dann kann es dann eben gehen. Weil wenn sie zu früh kommt, geht es runter mit der Temperatur. Wenn sie später kommt, bleiben die noch oben.
Sie haben das gut gebracht. Tipptopp gewesen.
Dankeschön. Gut gemacht.
Ja.
Weitere Fragen? Nutzen Sie die Gelegenheit? Ja, bitte, da vorne. Gerade zwei Personen, ja.
Ja.
Einfach, nein, einfach herheben.
Was mir aufgefallen ist, wenn das Wetter gesagt wird, zum Beispiel habe ich immer das Gefühl, es ist irgendwo noch immer eine Fehldefinition. Wir reden immer vom Flachland statt vom Mittelland. Oder meistens wird immer Flachland gesagt. Und flach ist ja, wenn es eben ist, Topfeben. Und das Mittelland ist ja eigentlich hügelig. Oder? Mich stört das immer ein bisschen.
Nein.
Es gibt Feinheiten. Wenn es etwas ist, das nur das Mittelland betrifft, dann reden wir vom Mittelland. Wenn es etwas betrifft, das auch die Jura-Nordfuss betrifft und das Mittelland, dann reden wir vom Flachland. Wir können dann die tieferen Lagen beidseits vom Jura zusammenfassen, zum Flachland. Ja. Also, eben, wenn wir vom Mittelland reden, reden wir effektiv da südlich vom Jura und nördlich von den Alpen. Oder von den Voralpen. Das Mittelland, aber das ist klar, das ist natürlich auch nicht flach. Aber es gibt eben Situationen, wo auch Südtessin, Mittel- und Südtessin, die flach sind, mit einbezogen sind, weil wir müssen den Wetterbericht vor allem auch in der schriftlichen Wetterprognose für die Radioredaktion etc. zum Teil sehr kurz fassen. Und dann versuchen wir halt alles so komprimiert zusammenzufassen, dass es dann eigentlich stimmt, aber möglicherweise tatsächlich nicht immer richtig verständlich ist.
Ich habe noch eine andere Frage. Ja. Das Meteo vom Dach ist eine super Sache. Und ist das einzigartig oder gibt es das noch jemand anderes auch noch?
Ich kenne es.
ORF hat mal ein Mittagsmagazin gebracht vor Jahren, aber die hat es wieder abgeschafft, warum auch immer. Und darum, es ist einzigartig.
Glaube auch, ja.
Hier ganz vorne noch eine Frage, in der vordersten Reihe. Ja, bei Ihnen, genau.
Ja, nebeneinander. Mein Name ist Astrid Meier. Ich habe eigentlich keine Frage, ich wollte eigentlich nur ein Kompliment machen. Ich finde es immer schön, wenn man die Meteo schaut. Ihr macht das so lebendig. Es ist einfach nicht so nur ablesen, es kommt jetzt von da nach dort und so weiter. Und das wollte ich jetzt einfach mal sagen. Und ich finde es immer toll, wenn ihr die Wetterkarte zeigt und teilweise Namen immer mit dem gleichen Anfangsbuchstaben. Das ist einfach so lustig. Wer entscheidet das eigentlich?
Also das mit den Ortschaften, das ist vor ein paar Jahren, es ist ja auch schon fast 10 Jahre, eine Idee gewesen, dass man Publikumsnähe herbringt, weil vorher haben wir ja einfach die grossen Orte gehabt, Bern, Zürich, St. Gallen. Und dann haben wir angefangen eben mit dem Spielen. Und da kann die Meteorologin, also da kann der, der moderiert, kann das selber auswählen. Und dann haben wir aber herausgefunden, dass es häufig, wenn ich dann irgendwie gedacht habe, ah, heute nehme ich alle Ortschaften mit Vogel nehmen. Und dann komme ich 5 Minuten später vom Dach oben ab und dann sind schon die Mails gekommen, hat er heute das Thema gehabt? Und dann haben wir herausgefunden, es lenkt alles ein bisschen ab und darum sind wir zum Teil wieder ein bisschen weggekommen, dass wir halt einfach ein bisschen grafisch schauen, was wir bringen. Dann haben wir viele Wünsche. Also wenn jemand sagt, mein Vater wird dann 80 und der ist dort aufgewachsen, hat das Militär durchgemacht und heisst Anton, dann nehmen wir noch Sankt Anton oder was auch immer. Also da gehen wir aufs Publikum ein und es ist eine schöne Spielerei und finde es noch spannend. Es gibt auch viele Reaktionen, wenn man dann plötzlich mal einen falschen Punkt anschreibt.
Das ist ein reines Handwerk, aber Sandra ist in dieser Beziehung also wirklich extrem eloquent. Also du kannst sehr gut spielen mit denen.
Ich finde, die Jungen sind jetzt recht gut. Ich habe ein bisschen auch aufgegeben.
Aber merci vielmals, das nehmen wir natürlich gerne entgegen.
Weitere Fragen? Dann habe ich noch eine, die Sie nicht beantworten können.
Oh, das glaube ich nicht.
Wie wird der Sommer?
Eins sage ich auf jeden Fall. Überdurchschnittlich warm im Vergleich zu dem langjährigen Sommer. Das ist jetzt rein wissenschaftliche Ableitung vom Klimawandel.
Und am 20. haben wir so ein bisschen den längsten Tag vom Jahr.
Ich glaube, da kann niemand widersprechen. Ich möchte Ihnen beiden ganz herzlich danken, sind Sie da gewesen, Sandra Wohner, Thomas Buchli. Ich möchte Ihnen danken, sind Sie da gewesen. Sehr schöner Tag gewesen, gute Unterhaltung. Ich darf Sie nur darauf hinweisen, der nächste Rampentalk ist am 23. September unter dem Titel «Zurück ins Leben». Zwei Frauen, die einen Schicksalsschlag erlebt haben, wie sie damit umgehen. Golette Basler, Bäuerin, SP-Grossrätin, Präsidentin vom Verein Bildung Aargau, die vom Heubad gestürzt ist und monatelang in der Reha war. Und Delia Guggenheim, die Marathon- und Ironman-Athletin war, von einem Auto angefahren, sitzt jetzt im Rollstuhl. Beide sind wieder zurück auf dem Weg, sind wieder aktiv. Wenn Sie dabei sein wollen, man kann sich wieder anmelden. Ich glaube, die Anmeldung ist schon offen. Oder sonst sicher morgen. Sind Sie dabei? Und sonst wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend. Kommen Sie gut heim. Ade miteinander.